HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel. Im Moment beherrscht das Thema Corona unser Leben und es ist viel Solidarität spürbar. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir den Anschlag in Hanau und wir haben uns große Sorgen über den Hass in der Gesellschaft gemacht. Und auch in der Corona-Krise zeigt sich inzwischen wieder, dass die Gesellschaft gespalten ist. Und mehr kommt auch bei diesem Thema wieder diese massive Gereiztheit ans Tageslicht. Jetzt werden Polizisten im Supermarkt angegriffen, weil sie auf die Maskenpflicht aufmerksam machen wollen oder Kamerateams werden zusammengeprügelt. Sind das nur schockierende Einzelfälle oder verrohen ganze Teile unserer Gesellschaft? Wie viel Mut braucht es, sich dem entgegenzustellen und wie gefährlich ist Zivilcourage? Ich habe mich auf die Suche nach Antworten gemacht, auf die Frage, wie schützen wir uns vor dem Hass? Heute bei Engel fragt. Meine erste Station war Ende Februar, kurz vor den Corona-Maßnahmen, ein Fußballplatz. Dort trainiert die Kreisligamannschaft des FC Frankfurt City. Warum ein Fußballplatz? Weil selbst hier, wo Amateure kicken und wo ich sagen würde, Mensch, die sollen doch einfach nur Spaß haben, Gewalt und Aggression offensichtlich an der Tagesordnung ist. Ich wollte wissen, warum ist das so und was könnte man dagegen tun? Unter anderem war ich mit einem Mann verabredet, der Gewalt auf dem Fußballplatz unmittelbar selber erleben musste.
Neue Regeln, Handspiel, neue Regeln.
Metin Babat hat selber lange gekickt. Er ist heute Trainer und seit 15 Jahren pfeift er auch als Schiedsrichter im Amateurbereich. Aus Leidenschaft, wie er sagt.
Hi.
Hi.
Hi, Philipp.
Hi, grüß dich.
Würden Sie sagen, dass der Umgang auf dem Fußballfeld rauer, härter geworden ist?
Auf jeden Fall. Ich habe das an meinem eigenen Leib gespürt, als Schiedsrichter.
Was haben Sie erlebt?
So ein B-Jugendspiel war das. Das war die letzte 10 Minuten. B-Jugend ist die schwerste Jugend zurzeit. War alles super, schön gespielt. 70 Minuten vorbei, noch 9 Minuten noch. Dann ist er gefault worden in der Mittellinie. Da habe ich ihm hochgeholfen. Hatte mir mal gesagt, hier, mach die Hand weg. Wieso zeigst du ihm keine gelbe Karte? Aha. Hab gesagt, hey Junge, komm, mach mal ganz langsam. Ist gleich vorbei, steht 4-4 Gegner. Ne? Ganz ruhig, faires Spiel bis jetzt. Hat er zu mir gesagt, hier, du hast keine Eier in der Hose, ihm gelb zu zeigen. Da habe ich gesagt, hier, komm, jetzt langsam, jetzt gehst du mal raus, trinkst du Wasser. Ich habe so mit dem Vater geredet. Da hat er mir gesagt, schickst du mich jetzt nach Hause? Sag ich, nee, mach 5 Minuten Pause nur. Nee, Schiri, du bist ein Hurensohn, ich ficke deine Familie, alles drum dran, alles gesagt. Da muss ich die rote Karte zeigen dann. Da habe ich mir einen Platz verwiesen. Dann war er ungefähr so 2 Meter weg von mir. Ich habe vielleicht gedacht, er geht raus. Da habe ich angefangen, meine Kartennotiz zu machen. Da habe ich nur seine Faust in mein Gesicht gespürt.
Er hat sie ins Gesicht geschlagen?
Aber richtig, ja, hier hin. Und wie gesagt, war alles Blut. Da hat mir noch einen Faustschlag gegeben noch. Und dann noch einen Tritt ins Brustkorb. Gut, und dann kamen die ganzen Spieler vom Gegner. Aber ich muss auch sagen, Heimmannschaft hat mich auch sehr geschützt.
Mhm. Aber wie haben sich da gefühlt, wenn die Spieler aus der B-Jugend, die sind so 17 Jahre alt, ja, ihnen mit der Faust ins Gesicht schlägt?
Mir kann keiner was. Ich habe gleich nächsten Tag, Donnerstag gleich, am Mittwoch passiert. Und Donnerstag habe ich gleich noch ein Spiel gepfiffen, noch ein A-Jugendspiel. Und geht immer weiter. Wir als Schiedsrichter, wir erwarten das.
Sie erwarten das als
Schiedsrichter? Wir erwarten, dass noch was passiert in jedem Spiel.
Das heißt, Gewalt ist Alltag in der Liga?
Ja, zurzeit ja.
Ja?
Jetzt ja. Auf jeden Fall.
Und was würde gegen diese alltägliche Gewalt am besten helfen? Darauf hat Metin Babat eine klare Antwort.
Härtere Strafen.
Das heißt, Sie sagen, da müsste einfach härter durchgegriffen werden.
Ja klar, es muss härter durchgegriffen werden, auf jeden Fall.
2019 gab es laut DFB rund 2900 Übergriffe auf Schiedsrichter. Und die werden immer brutaler. Überhaupt, auch die Aggression im Spiel nehme zu, erzählen mir die Spieler.
Das äußert sich ja meistens immer in der Härte des Spiels. Das heißt, die Zweikämpfe werden härter und die Fouls werden härter.
Aber ich denke mir immer, Fußball, zumindest auch im Amateurbereich, da geht es doch um Spaß.
Ja, das stimmt. Das geht eigentlich um Spaß, aber da gibt es dann auch immer so einen Faktor Ehrgeiz. Und der dann quasi dann vielleicht nochmal in die falsche Ebene dann reinrutscht.
Das ist jetzt nur mal so eine Theorie,
ja,
dass in der Gesellschaft der Druck gewachsen ist an allen Ecken. Und dass sich das dann am Fußballplatz auch entlädt?
Ah ja, wenn man Druck hat, dann versuchen wir diesen Druck irgendwo rauszulassen. Mhm. Ja, das heißt, man hat zu Hause vielleicht Druck, auf der Arbeit vielleicht Druck, in der Uni vielleicht Druck. Ja. Und dann trifft man sich im Training und sonntags auf dem Sportplatz und dann erwischt es vielleicht mal den Gegner dann. Dass der Druck dann in dieser Form rausgelassen wird. Ja.
Dass es dann so ein Ventil ist?
Genau, so ein Ventil, das gerade geöffnet wird und dann wird da gerade mal alle Emotionen rausgelassen. Dann geht man nach Hause und hat man vielleicht ein ruhiges Gefühl.
Oder der Schiedsrichter ein blaues Auge.
Oder der Schiedsrichter ein blaues Auge, ja.
Viele berichten Ähnliches. Was hilft in einer solch aufgeladenen Situation? Wahib Bensahou ist der Präsident des FC Frankfurt City.
Wir brauchen insgesamt in der Gesellschaft und auch bei den Vereinen Charaktere, Personen, die eine Integration, eine integrierende Eigenschaft mit sich bringen und keine polarisierende. Das heißt, wenn man sieht, dass irgendwo es hochkommt, brauchen wir mehr Leute, die da Engagement mitbringen und sagen, okay, wir nehmen da mal den Druck raus.
Was kann jeder Einzelne von uns tun?
Jeder Einzelne von uns ist angehalten, natürlich die Führungskräfte an vorderster Front. Erstens immer wieder daran zu erinnern und vielleicht sollte man da auch, ich will nicht über stärkere Regularien nachdenken, Strafen für Spieler, das hat immer so einen gewissen Beigeschmack. Ob man jetzt 6, 8 oder 10 Spiele für eine gewisse Sache bekommt, weiß nicht, ob das jetzt so den erzieherischen Effekt hat. Aber meiner Meinung nach hat der größte erzieherische Effekt die Gesellschaft selbst, weil man ist Teil dessen. Und wenn man unter der Woche sich benehmen kann, kann man es sonntags auch. Wenn man unter der Woche schon pöbelt und angepöbelt wird, ist die Hemmschwelle, dass man es Sonntag unterlässt, nicht so groß.
Die Gesellschaft scheint zumindest in Teilen rauer und gereizter geworden zu sein. Vielleicht hat die Solidaritätswelle zu Beginn der Corona-Krise das zunächst etwas überdeckt. Jetzt kommt die Gereiztheit aber wieder zum Vorschein. Wieso sollte der Hass, die Gereiztheit auch plötzlich verschwinden, wieder alles gut sein? Vor Corona war der Umgang miteinander jedenfalls oft wüst und rau. Selbst Menschen, die uns zu Hilfe kommen, wenn wir in Not sind, bekamen das immer öfter zu spüren. Gewalt gegen Ärzte und Sanitäter war keine Seltenheit mehr.
Also ein Kollege und ich, wir sind vor 2 Jahren ungefähr angegriffen worden, körperlich bespuckt worden und waren in der Situation alleine. Also es waren viele Leute da, die geguckt haben, aber keiner, der irgendwie mal versucht hat zu unterstützen.
Spucken habe ich das 2 oder 4 Mal gehabt, also schimpfen, also fast 1 oder 3 Mal in die Woche.
Aus jeder Schicht, kann man sagen, wird man verbal angegriffen, ja. Vom Obdachlosen bis zum Topmanager.
Deshalb lernen die Sanitäter beim Roten Kreuz in Limburg jetzt, wie man sich wehrt, in einem Deeskalationstraining.
Wir hatten die Position, wenn euch jemand an der Jacke zieht, dass ihr den sogenannten Gebetsgriff macht. Hände zum Gebet, damit man sich das einfach besser merken kann. Er schlägt über den Arm drüber und löst sich dann entsprechend. Ich ziehe ihn hinter mir her. Kommen Sie jetzt mit! Ist er damit relativ einfach aus der Position raus. Das bitte auch noch mal ausführen.
Trainer Steffen Heinemann erklärt den Sanitätern, worauf es beim Deeskalationstraining ankommt. Oft geht die Gewalt von Personen aus, die Hilfe benötigen, aber wegen Alkohol- oder Drogeneinfluss die Helfer als Angreifer wahrnehmen. Aber auch Unbeteiligte können sich provoziert fühlen. Wehe zum Beispiel, wenn der Motor des Rettungswagens im Stand weiterläuft, um die Rettungsgeräte mit Strom zu versorgen. Da werden manche richtig wild, erzählt Sanitäterin Anna Beke.
Wir sind da jetzt auch schon verbal sehr massiv angegangen worden von einem Nachbar der Patientin, warum das Auto laufen würde. Wir wären Umweltverschmutzer bis hin zu ja wirklich auch der Versuch, das Auto auszumachen und wegzufahren. Aber das nimmt immer mehr zu.
Die persönlichen Erfahrungen decken sich mit der Statistik. In den letzten 5 Jahren sind Straftaten gegen Rettungskräfte bundesweit von 1.852 Fällen auf 2.879 Fälle gestiegen. Eine Steigerung von 55%. Den Leuten platzt offensichtlich schneller der Kragen. Gerade im Verkehr oder bei Ämtern ist das zu spüren. Und leider auch in der Notaufnahme. Einige Kliniken haben Vorkehrungen getroffen. In der Klinik Frankfurt-Höchst soll eine Trennscheibe die Mitarbeiter vor Pöbeleien und Angriffen durch Patienten schützen. Eingebaut schon lange vor Corona. Dazu Chefarzt Peter Friedrich Petersen.
Leute wurden schlichtweg angespuckt. Ich habe das selber schon erlebt, dass mich einer ganz salopp gesagt angerotzt hat, weil er mit der Wartezeit nicht zufrieden war.
In einer Gesellschaft, in der an allen Ecken und Enden gespart und permanent optimiert wird, ist die Gereiztheit groß. Gleichzeitig ist das Risiko, für jeden Einzelnen von uns persönlich Opfer einer Gewalttat zu werden, so niedrig wie nie. 2018 war die Kriminalität auf dem geringsten Stand seit der Wiedervereinigung. Gleichzeitig aber gibt es ein erhöhtes Gefühl der Unsicherheit. Die Zahl der Menschen, die sich in ihrem Wohnumfeld unsicher fühlen, stieg in 5 Jahren von rund 17 auf 21%. Tatsächlich aber kriegen nur einige Gruppen der Gesellschaft die wachsende Gereiztheit ab. Die Männer und Frauen vom Rettungsdienst machen einen super wichtigen und schweren Job. Wie halten Sie das aus, dafür auch noch angepöbelt zu werden? Durch Wertschätzung und Dankbarkeit, sagt Sanitäter Florian Zabel.
Die Leute, die sich bei uns bedanken, in jeglicher Form. Manchmal kommt eine Karte, dass der Chef reinkommt und sagt, hier, ihr habt eine Karte bekommen. Da hat sich jemand bedankt, dass ihr geholfen habt und sowas. Das ist, wie gesagt, mehr wert wie alles andere. Und deswegen komme ich auch gerne auf die Arbeit.
Wie kann man Menschen schützen, die angegriffen werden? Klar, man kann sich, wenn man das mitkriegt, einmischen. Ich finde nur, das sagt sich immer so leicht und in der Praxis braucht es dann doch ziemlich Mut. Kann man das lernen, richtig zu reagieren? Ich habe kurz vor dem Corona-Ausbruch an einem Kurs teilgenommen, wo genau das Thema war, beim Workshop Zivilcourage der Bildungsstätte Anne Frank. Vor allem angehende Lehrer und Pädagogen wollten hier lernen, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können.
Aber so manchmal fehlt da wirklich der Mut, zu sagen, hey, das geht gar nicht, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, sowas ist dann so Zivilcourage, einfach dazwischen gehen und sagen, hey, hier ist eine Grenze überschritten, bis hierhin und nicht weiter.
Also Stoppsignale auch im Alltag.
Genau.
Gibt so einen Ort im öffentlichen Raum, der eigentlich irgendwie immer vorkommt, das ist die U-Bahn. So. Ne, also so, wo begegnet man tatsächlich irgendwie Situationen, in denen man vielleicht sogar wahrnimmt, da stimmt was nicht, aber schon spätestens in der Bewertung, bin ich jetzt hier gefragt, ist das so eine Krise, dass ich handeln muss?
Sollte, ja muss ich handeln, wenn ich sehe, dass jemand bedroht wird? Eine Frage, bei der ich selbst merke, wie schwer mir die Antwort fällt.
Vom Kopf her natürlich, denkst du dir, du musst was tun, das geht gar nicht. Und dann denkst du dir, wenn ich jetzt da eingreife, dann warten die ja nur drauf, dass sie zuschlagen können.
Um uns besser reinversetzen zu können, bauen wir uns eine bedrohliche U-Bahn-Situation aus Stühlen auf.
Das wäre eine relativ leere U-Bahn, 3 besoffene Männer, eine Person, die vielleicht rassistisch beleidigt wird und ich alleine. Oder vielleicht noch ein anderer Fahrgast.
Jetzt spielen wir es durch. 2 Betrunkene pöbeln in einer fast leeren U-Bahn einen Mann an, der schwarz ist. Und ich beobachte das.
Es ist ja nur eine Spielszene, aber ich bin jetzt schon aufgeregt.
Ich hab Piep, guck mal, ein N. Sowas haben wir aber auch schon nicht mehr gebraucht hier. Hallo, wo kommt denn der her? Es ist ja echt nicht mehr so, als ob man in der Bahn in Deutschland sitzt. Mal ganz ehrlich. Früher sah das hier anders aus.
Nee, aber guck mal an.
Aber vielleicht steigt er ja gleich aus. Ja. Die Luft wird schlecht. Oh, ein Pferd.
Dumpf, oder? Ja. Total daneben.
Bisschen, ja.
Ich auch. Sollen wir aussteigen? Ich komme mit.
Ja,
okay.
Der Mann, der belästigt wird, und ich steigen aus. Situation entschärft. Nach der Spielszene sprechen wir im Kurs darüber, was da passiert ist. Natürlich begleitet von Kursleiterin Deborah Krieg.
Ich meine, mein Impuls war ja, was zu sagen. Also ich hätte gerne was gesagt, aber da hat mir der Mut gefehlt, weil ich gedacht habe, ich habe an so viele Szenen gedacht. Ich habe angedacht an den Feuerwehrmann in Augsburg, der was gesagt hat, nur zu grölenden Jugendlichen und dann totgeschlagen wurde. Das kriege ich ja auch nicht aus meinem Kopf raus, ne?
Also das heißt, was gesagt wäre schon eigentlich in Richtung derjenigen, die da rumgrölen.
Ja, so habe ich es ja so mal versucht, ihn da rauszunehmen aus der Situation und ihm zu zeigen, da ist noch jemand. Mhm. Ja? Aber eigentlich wäre mein Wunsch gewesen, zu sagen, das geht nicht, hört auf, dem einen Stopp zu setzen. Aber ich glaube, wenn da 2 besoffene Männer sitzen würden, hätte ich diese ganzen Bilder im Kopf, was alles passieren kann, dass es sofort eskaliert, bis hin zu ganz fürchterlichen Szenen. Ne? Und deshalb weiß ich dann nicht, was macht man in so einer Situation.
Wie ging es dir? Wie hast du erlebt?
Es kommt auch darauf an, wie praktisch, also was dann von den Personen gesagt wird. So. Und wenn das eine gewisse Stufe erreicht hat, dann traut man sich einfach auch nicht mehr, das dann zu widersprechen. So. Dann ist praktisch eine Grenze erreicht und dann will man einfach nur weg.
Am Ende des Seminars erfahre ich, dass ich das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht habe.
Manchmal kann es einem auch egal sein, ob die Besoffenen da lernen, dass sie gerade was falsch gemacht haben. Es sollte einem wichtiger sein, dass die Person, die angegriffen wird und die fertig gemacht wird und die noch viel mehr Angst haben wird, als man selber, dass die aus der Nummer rauskommt. Also dass man mit der Person einfach irgendwo rausgeht oder sie aus der Schusslinie nimmt, aus dem sogenannten Magnetfeld der Täter, dass sie einfach nicht mehr so sehr physisch gefährdet ist.
Das heißt nicht erst anfangen, die anderen zu erziehen, sondern einfach nur gucken, wie kann ich die bedrohte Person da irgendwie schützen, rausnehmen.
Und das auch, ohne mich selber zu gefährden. Genau.
Ich fand das hilfreich, das alles mal in der Theorie durchzuspielen. Ob ich dann auch in der Praxis den nötigen Mut dazu hätte, das weiß ich immer noch nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt Menschen, die brauchen noch viel mehr Mut. Wenn ich zum Beispiel an Politikerinnen oder Politiker denke, die mit Hassmails bombardiert werden, deren Leben bedroht ist, einfach nur, weil sie ihren Job machen. Zwei Beispiele und die Frage, wie hält man das eigentlich aus? Seit fast 20 Jahren ist Gregor Sommer Bürgermeister von Wehrheim. Er sucht die Nähe zu seinen Bürgern. Er weiß, dass er auch mal zum Blitzableiter wird. Und Wutbürger gibt es nicht nur ganz rechts, sondern auch ganz links. Aber ein Vorfall überschreitet alle Grenzen. CDU-Mann Gregor Sommer wird zur Zielscheibe von blankem Hass. Man bombardiert ihn mit Mails, in denen man zum Beispiel liest:
An den Nazi-Bürgermeister Sommer. Hoffentlich regnet es auf euch bald braune Scheiße, damit ihr auch alle kaputt geht.
Doch es bleibt nicht nur bei Hassmails. Bald bekommt der Christdemokrat Drohanrufe mitten in der Nacht.
Und wenn man dann angerufen wird und es wird gesagt, ihr seid alles Nazischweine, ich bring euch um, die ganze Familie wird ausgelöscht, ich weiß, dass ihr zwei Kinder habt.
Gregor Sommer lebt mit der Angst um seine Familie. Er ist kein Einzelfall. Viele Bürgermeister und Landräte fühlen sich bedroht. Der Hessische Rundfunk hat in allen 444 hessischen kommunalen Verwaltungen nachgefragt. Fast drei Viertel haben geantwortet.
Innerhalb eines Jahres wurden 54% der Bürgermeister und Landräte beleidigt oder angefeindet, 10% sogar bedroht.
Das erfährt auch Ruprecht Polenz und das täglich. Der ehemalige Generalsekretär der Bundes-CDU ist offiziell in Rente. Auf Twitter und Facebook ist er aber reger als die meisten aktiven Politiker. Täglich twittert er. Gegen jede Form von Extremismus, Populismus und Hetze. Für eine offene demokratische Gesellschaft. Das macht ihn zur Zielscheibe von Hasskommentaren.
Sag mal, es gibt zu einem Tweet oder einem Post 100 Kommentare, sind sicherlich 10 dabei, die unter die Gürtellinie gehen. Da bin ich inzwischen ganz gut, das relativ schnell zu erkennen nach den ersten 2, 3 Sätzen. Und dann lese ich gar nicht bis zu Ende und ignoriere den Rest.
Doch die Anfeindungen zu verdrängen gelingt dem 73-Jährigen nicht immer. Zum Beispiel bei einem Tweet wie diesem.
Haben Sie Krebs? Wenn nein, hoffe ich, Sie bekommen den und werden mit Ihrem krankhaften Anti-AfD-Hass so zerfressen. Ich wünsche Ihnen, dass kein Anschlag das Krebsleiden unnötig verkürzt, das Terrorfreunden wie Ihnen gebührt. Mit Abscheu, Ekel und vollster Verachtung ein nie mehr CDU-Wähler.
Ruprecht Polenz findet es unerträglich, dass sich die Grenzen von dem, was noch gesagt werden darf, immer weiter verschieben. Und zwar nach rechts, glaubt er. Vor allem, weil die AfD stärker geworden ist. Seine große Angst, dass aus Worten immer öfter Taten werden.
Das heißt jetzt nicht, dass diejenigen, die sich so äußern, das dann in die Tat umsetzen. Aber man hat natürlich als jemand, der dann gewaltbereites Handeln für sich für möglich hält, das Gefühl, das würde doch eine breite Zustimmung finden, weil man macht ja nur das, was die anderen sich halt nur zu denken und zu sagen trauen.
Hass, der Übertritt von der virtuellen in die reale Welt. Ruprecht Polenz hat das zum Glück noch nicht erlebt. Viele Kommunalpolitiker schon.
50% wurden laut der HR-Umfrage über soziale Netzwerke angegriffen, 65% aber auch im persönlichen Kontakt.
Auch bei Gregor Sommer wird aus Hassmails und Anrufen eine direkte Bedrohung. Die Sache eskaliert vor einigen Jahren. Er ist mit seiner Frau und seinen beiden damals noch kleinen Söhnen zu Hause, als ein Auto vor seinem Haus parkt und ein Mann aussteigt, mit einer Pistole in der Hand.
In dem Moment riefen meine Frau und ich los, alle auf den Boden schmeißen. Dann ist er ums Haus rumgelaufen mit der Pistole. Und wir lagen dann eine Zeit lang, sind wir erst auf dem Boden liegen geblieben und haben dann einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde gewartet, weil in dem Moment, wir konnten auch nicht ans Telefon. Es hat ja jeder im Prinzip so viel Angst gehabt, dass er nicht wusste, was er in dem Moment machen sollte.
Der Bürgermeister erstattet Anzeige, doch der Mann wird nie zur Rechenschaft gezogen. Gregor Sommer hat Glück, ihm ist nichts passiert, anders als Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident wurde vergangenen Sommer ermordet, erschossen auf seiner eigenen Terrasse, nachdem Lübcke jahrelang wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge Morddrohungen bekam. Hass, Hass, Hass. Ich könnte echt, Entschuldigung, manchmal brechen, wenn ich sehe, was in den sozialen Medien so geschrieben wird. Auch jetzt wieder bei Corona. All diese wirren Verschwörungstheorien, viel antisemitischer Müll dabei. Ich frage mich, wie könnte ich die Menschen, die da angegriffen werden, unterstützen? Oder wie könnte ich dem was entgegensetzen? Ganz ehrlich, ich fühle mich da oft hilflos angesichts der Dimensionen, auf die ich da stoße. Ich bin aber jetzt mit einer Frau verabredet, die mir am Telefon gesagt hat, da kann man schon was machen, gemeinsam, alle zusammen. In einem Café treffe ich Juliane Chakrabarti, die Facebook-Gruppe Hashtag Ich bin hier gegründet hat. Die Gruppe hat schon 45.000 Mitglieder. Die können Alarm schlagen, wenn irgendwo Hass im Netz hochkocht. Ein Moderatorenteam entscheidet dann, in welchen Fällen von Shitstorms mit mäßigenden Kommentaren eingegriffen wird.
Jetzt finde ich ja, Hass ist so schwer zu fassen. Also wann sagen Sie, da ist Hass?
Hass wird ja üblicherweise von den meisten Menschen als Gefühl verstanden und als Gefühlszustand, den man eben fühlt oder nicht. Aber die Frage ist ja, ob man andere herabwürdigen muss im Internet, ob man bei Beiträgen über Dinge lachen muss, die anderen wichtig sind.
Das heißt, eigentlich fängt Hass schon relativ früh an, gar nicht erst, wenn ich wirklich Leute mit dem Leben bedrohe oder wirklich grob beleidige?
Naja, grobe Beleidigungen sind natürlich häufig auch darunter und strafrechtlich relevante Kommentare sind auch darunter. Aber es gibt natürlich auch so einen Grenzbereich. Menschen, die wissen, dass sie nicht angezeigt werden wollen, die sind mit ihren Begrifflichkeiten natürlich vorsichtig. Denken Sie an die Fälle, die wir alle kennen. Also der Mordfall Walter Lübcke, der hat auch damit angefangen, dass immer stärker und täglich mehr gegen ihn gehetzt worden ist, dass über seine Aktivitäten in einer Weise berichtet worden ist, wo irgendwann am Ende jemand losgeht und sagt, da sind sich doch viele einig, der muss weg hier. Mhm. Da stand natürlich auch nicht im Netz, der muss getötet werden. Aber es stand 3 Tage nach seinem Tod, stand da ein Beitrag drin, wir tanzen auf seinen Gräbern.
Das heißt, dann gehen Sie sozusagen davon aus, dass Sie sagen, Sprache ist so eine Vorform von Tat.
Genau. Es gibt ja diesen Satz, achte auf deine Gedanken, sie werden Worte, achte auf deine Worte, sie werden Taten. Genauso sehen wir das. Und gerade bei Facebook, Facebook hat ja diesen Algorithmus, ne, der eben einem, wenn man da reingeht, die relevantesten Dinge zuerst zeigt und relevant entscheidet dieser Algorithmus selbsttätig. Das heißt, wenn man viel auf bestimmten Seiten unterwegs ist, wenn man einen bestimmten Freundeskreis hat, dann werden einem Dinge in die Timeline gespült und Menschen, die dann immer solche Postings lesen, die mit solchen Worten versetzt sind, die glauben, dass sie sich in der Mehrheit befinden, auch wenn es in Wirklichkeit nur etwa 5% der Accounts sind, von denen Hass und Hetze ausgehen.
Das heißt, die 5% sorgen dafür, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man das Netz aufmacht, diese Gesellschaft ist voller Hass.
Genau. Üblicherweise geht ja niemand los und zieht eine Pistole oder fährt mit dem Auto in eine Menschenmenge rein. Aber wenn Menschen innerhalb sich einer Gruppe bewegen, auch gedanklich, wo alle von solchen Dingen reden oder solche Fantasien haben, dann denken sie, es ist in Ordnung. Das Gefühl dafür, was eigentlich noch richtig ist und was ein respektvoller Umgang mit Menschen ist, geht verloren im Laufe der Zeit. Wir kämpfen tatsächlich für Respekt und für eine respektvolle Debattenkultur, weil natürlich Meinungsäußerungen überhaupt erst möglich sind oder ein Austausch, eine Debatte erst möglich ist, wenn Menschen respektvoll miteinander umgehen.
Die Facebook-Gruppe Hashtag Ich bin hier steht jedem offen, der sich für ein respektvolles Miteinander im Netz einsetzen möchte. Man kann aber auch anders aktiv werden, sagt Gruppengründerin Juliane Chakrabarti.
Sie können natürlich auch als Mensch, unabhängig davon, dass wir in der Gruppe sind, können Sie natürlich auch respektvolle Postings schreiben. Dafür müssen Sie nicht Mitglied in der Gruppe sein, um dann ein Gegengewicht dagegen zu setzen. Denn was uns vor allen Dingen interessiert, ist, dass wir die stillen Mitleser erreichen, die eigentlich denken, so ein Ton ist nicht richtig, das mag ich nicht hören, und sich aber stattdessen zurückziehen aus den Netzen, anstatt selbst aktiv zu werden.
Ach so, dann werden diejenigen, die vielleicht an der sachlichen Diskussion interessiert sind, abgeschreckt. Und das Netz ist dann nur noch denen überlassen,
genau,
die Hass und Zwietracht streuen wollen?
Genau.
Was glauben Sie, was passiert, wenn wir als Gesellschaft nicht aufpassen, was da im Netz an Hass passiert?
Ich glaube, dass die tatsächlichen Taten, die daraus erwachsen, mehr werden. Weil Menschen glauben, dass sie sich in einem Umfeld befinden, das gut heißt. Mhm.
Das heißt, es gibt immer so eine Hemmschwelle, glaube ich, bevor Menschen wirklich schlimme Dinge tun. Und die wird genau da vorbereitet.
Wenn ich da mit meinem Klarnamen und meinem Bild reingehe, laufe ich da nicht Gefahr, selber Opfer dann von Hasspostings zu werden? Also, dass Sie dann auf einmal angegriffen werden?
Das kann passieren und das geht einigen Mitgliedern uns aus unserer Gruppe so. Auch wir stehen möglicherweise auf Listen, das kann man nicht ausschließen.
Also Listen, Todeslisten oder Anschlagslisten?
Todes- oder Anschlagslisten, ja. Ich selbst bin nicht so ein ängstlicher Mensch. Ich denke, wenn wir wirklich gewaltsame Umstürze hier haben sollten, dann wäre mit meinem Leben, wäre ich vielleicht sowieso bedroht.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in der Demokratie, in der Diskussion schon gar nicht mehr mit meinem wirklichen Namen mitreden kann und mit meinem wirklichen Bild aus Angst davor, dass ich selber zum Opfer werde. Das ist ja grauenhaft.
Das ist so und man muss es sich nochmal wirklich reinziehen und muss sich angucken, was für eine Bedrohung für die Demokratie ist das alles.
Aber wäre Resignieren die Lösung? Mich jedenfalls beeindruckt die Arbeit von Hashtag Ich bin hier. Was habe ich heute gelernt? Ich habe gelernt, dass die meisten von uns nicht gefährdeter sind als vor 10 Jahren. Es gibt aber Gruppierungen wie Migranten, Politiker, Leute, die sich engagieren, die bekommen es so richtig ab. Den Hass und die ganze reale, brutale Gewalt. Diese Gruppen brauchen unsere Unterstützung. Und ich fürchte, die Corona-Krise hat den Hass nur kurzzeitig überdeckt.
Aber das Gute ist, wir können was machen. Nämlich einfach den Mund aufmachen. Und das ist doch dann auch wieder irgendwie eine befreiende Erkenntnis. Wir sind dem Hass nicht ausgeliefert. Wir können was tun.
Das war Engel fragt. Heute zur Frage Spucken, Pöbeln, Hetzen. Wie schützen wir uns vor dem Hass? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch ansehen in der ARD Mediathek.